herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linke Theorie. Bei uns geht's um das Thema Kapitalismus, was daran schlecht ist und wie wir dieses System überwinden können. Mein Name ist Lea und für mich sind nicht männliche Pronomen okay.
Hallöchen, und ich bin Yannick und ich bin ein Marxist und nutze männliche Pronomen.
Gleich vorneweg so eine Art Entschuldigung. Wir wollten die zweite Folge zu Foucault eigentlich sehr, sehr viel schneller nach der letzten Folge rausbringen, aber weil wir beide gerade extrem viel außerhalb vom Linke-Theorie-Projekt zu tun haben, hat sich das ein bisschen nach hinten verschoben. Wir hoffen aber, dass ihr nicht alles vergessen habt, worum es letztes Mal ging.
Ja, das war auch vor allem meine Schuld, also Asche auf mein Haupt. Aber jetzt sind wir wieder hier und können endlich beenden, was wir letztes Mal begonnen haben. Aber bevor wir einsteigen, noch ein bisschen Werbung für uns. Lea und ich sind der absoluten Überzeugung, dass die Bildung von linkem, marxistischem und antikapitalistischem Bewusstsein in der aktuellen, ja, etwas langsam laufenden Phase der westlichen Gesellschaft einen echt wichtigen Platz einnimmt. Wir müssen einfach gerade Menschen wieder davon überzeugen, dass der Sozialismus eine Alternative zum aktuellen System sein kann, für die es sich auch zu kämpfen lohnt. Und deswegen machen wir das ja eigentlich alles. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt, dass wir das auch noch eine Weile weitermachen können. Ihr könnt uns helfen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr uns Sterne und Bewertungen auf verschiedenen Kanälen gebt oder indem ihr uns einen symbolischen Kaffee bei Ko-fi ausgibt. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und damit Ende vom Werbeblock.
Ja, unsere letzte Folge hat ja aufgehört, als Foucault gerade sein Buch Überwachen und Strafen veröffentlicht hat. Also dieses extrem berühmte Buch, in dem es um die Disziplinierung der Menschen geht. Wie geht's denn bei Foucault weiter?
Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Also so Begriffe wie Diskurs, Macht, Disziplinarmacht oder auch das Buch Überwachen und Strafen, das du gerade genannt hast, werden ziemlich häufig in den Mittelpunkt gestellt, wenn es um Foucault geht. Aber viele von den Positionen, die er bis zu Überwachen und Strafen vertreten hat, verändert Foucault danach ziemlich krass, weil er merkt, dass er damit eigentlich nicht mehr wirklich weiterkommt.
Und wo genau sieht Foucault dann Probleme in seiner Theorie bis zu dem Zeitpunkt?
Ja, das lässt sich am besten in zwei zentralen Begriffen zusammenfassen. Foucaults Theorie hat, könnte man sagen, einmal Probleme beim Subjekt und dann noch Probleme beim Staat.
Und Subjekt könnte man vielleicht als Individuum übersetzen?
Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil Foucault da selbst schon expliziten Unterschied macht. Und wenn ihr mit Leuten, die poststrukturalistisch denken, diskutiert, dann tut einfach so, als ob ihr wüsstet, was Subjekt genau heißt. Aber wenn ihr den Begriff Subjekt nicht kennt, könnt ihr es vielleicht ein bisschen als, ja, vielleicht unsere gemachte und gewachsene Identität verstehen. Aber das sollten wir, wie gesagt, mit Vorsicht genießen, weil es das nicht wirklich fasst und der Subjektbegriff eigentlich noch umfassender ist.
Okay. Erzähl vielleicht mal, was war dann genau das Problem an dem Konzept?
Naja, erinnern wir uns am besten mal kurz zurück an die letzte Folge. Da ging es ja vor allem darum, wie das Subjekt durch die Macht unterworfen wird, also zum Beispiel, wie die Menschen in den Gefängnissen dazu gebracht werden sollen, dass sie gehorsame Menschen für die Gesellschaft sind. Aber Foucault steht jetzt vor dem Problem, dass so eine Art Macht, die er da beschreibt, nicht wirklich eine Möglichkeit zulässt, dass Subjekte sich irgendwie selbst bilden können oder dass außerhalb von dieser Dressur die Menschen irgendwie existieren können. Also sie sind in dieser Machtkonzeption praktisch komplett Produkte von der Macht. Der deutsche Philosoph Axel Honneth hat mal gesagt, dass Individuen bei Foucault nur, Zitat, widerstandslos gestaltbare und manipulierbare Wesen sind. Und ja, genau so eine Einseitigkeit beim Subjektbegriff ist eben das erste Problem vom Foucault.
Es hat übrigens auch zu Problemen dabei geführt, wie man Widerstand gegen Repression denken kann. Wir kommen da später auch nochmal drauf zurück, aber in so einem Modell der Macht, in dem Menschen alle in der Macht drinstecken und es kein Außen gibt, lässt sich Widerstand nicht wirklich verstehen. Wo genau sollte denn Widerstand auch herkommen, wenn wir alle komplett unterworfen sind von der Macht und alles, was wir machen, ist nur so ein Teil von dieser Macht? Und auch Foucault sieht ein, dass es so letzten Endes nicht sein kann. In dem Gespräch Nein zum König 6 sagt er deswegen auch Folgendes, Zitat, wir stecken niemals völlig in der Falle der Macht. Unter bestimmten Bedingungen und mit einer bestimmten, präzisen Strategie kann man ihren Zugriff abwenden. Also auch Foucault sieht natürlich, dass es Kämpfe gegen die Macht geben kann. Aber seine Theorie kann das nicht richtig erklären. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu den zwei Problemen, von denen du gerade gesprochen hast. Was genau hat Foucault jetzt für ein Problem mit dem Staat?
Ja, das ist relativ einfach und lässt sich kurz sagen, beim letzten Mal ist der Staat ja eigentlich gar nicht wirklich vorgekommen. Und das war auch der Stand in Foucaults Theorie, dass der Staat eben keinen richtigen Platz bekommen hatte.
Gut, wenn ich mich an letztes Mal zurückerinnere, dann war das ja auch ein zentraler Punkt von Foucault, dass er den Staat gerade nicht als das Zentrum der Macht betrachten wollte, wie es vorher eben meistens gemacht wurde.
Genau, das macht Foucaults Theorie schon sehr aus, dass der Staat eben nach hinten geschoben wird. Aber gleichzeitig bringt das Foucault dann wieder in Schwierigkeiten, weil jetzt der Staat eigentlich nur noch dafür da ist, Sachen, die irgendwo anders passieren, in Gesetzen und so weiter festzuschreiben. Irgendwie hat Foucaults Anspruch also dazu geführt, dass der Staat überhaupt keinen richtigen Platz mehr bekommen hat. Und so hat Foucault dann auch keine richtige Antwort darauf, was der Staat jetzt eigentlich genau macht.
Und vor allem um das Problem der Staatsanalyse drehen sich dann die Begriffe Biomacht und Gouvernementalität, über die wir dann eben heute ein bisschen sprechen.
Na gut, Lea. Also wir haben erst die Souveränitätsmacht, dann die Disziplinarmacht und jetzt kommt, du hast es gerade angesprochen, die Biomacht. Foucault bleibt sich offensichtlich ziemlich treu bei seinen Forschungsrichtungen. Und also ich persönlich finde, unter Disziplinarmacht kann man sich ja leicht was vorstellen. Da hört man irgendwie im Hintergrund schon die Ketten und die Zwänge, die da irgendwie drin steckt. Aber was genau ist denn dann die Biomacht, Lea?
Ja, du sagst schon, Foucault bringt eine neue Technologie der Macht ins Spiel. Und die neue Machttechnologie hat auch ein neues Ziel, nämlich die Bevölkerung.
Ja, da fallen wir schon richtig mit der Tür ins Haus. Und weil das Thema relativ viel ist, versuchen wir mal, das ganz langsam aufzurollen. Wir hatten ja erst die Souveränitätsmacht. Was sagt Foucault denn jetzt, was zentral bei dieser Machtform war?
Foucault meint, dass Macht sich hier vor allem darum dreht, dass man Sachen abschöpfen oder wegnehmen kann. Also um zu bestrafen, konnte der Souverän den Menschen Güter oder Dienste entziehen und im Extremfall sogar das Leben. Das beste Beispiel ist dann diese grausame Hinrichtung, die ich letztes Mal vorlesen musste. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder die andere.
Ja, aber letztes Mal haben wir ja schon gehört, dass sich das dann verändert hat.
Genau, ab dem 17. Jahrhundert kommt dann eine neue Machtform hinzu. Und Foucault sagt, dass sich hier der Fokus verschiebt. Während vorher der Tod ein zentrales Mittel der Macht war, ist jetzt das Leben zum zentralen Element geworden. Also es geht nicht mehr so krass darum, dass die Strafe vom Tod immer im Hintergrund lauert und angedroht werden kann, sondern stattdessen soll das Leben gesichert, weiterentwickelt und richtig gemanagt werden.
Ich muss da immer so ein bisschen an den Unterschied zwischen einem Sensenmann auf der einen Seite und einer Gärtnerin denken. Also in der Souveränitätsmacht geht, man könnte was sagen, der Sensenmann herum und bringt allen Menschen den Tod, die aussortiert werden sollen oder die gegen die Regeln verstoßen haben. Und in der neuen Macht haben wir eben wie so eine Art Gärtnerin, die in ihrem Garten darauf aufpasst, dass alle Blumen gesund sind und weiter wachsen können.
Ja, ein bisschen so kann man sich das vielleicht vorstellen. Foucault hat damals gesagt, dass die Souveränitätsmacht Leben lässt und Sterben macht und dass die neue Machttechnologie Leben macht und Sterben lässt.
Also ist irgendwie das aktive Element vom Tod auf das Leben übergegangen?
Genau, ja.
Und die Disziplinarmacht ist dann jetzt doch nicht mehr aktuell, oder?
Doch, die steckt da auch drin. Für Foucault gibt es praktisch zwei Elemente von dieser Technologie, die das Leben in den Blick nimmt. Auf der einen Seite ist da eben die Disziplinierung, bei der die Körper von den einzelnen Menschen so dressiert werden, dass sie funktionieren. Das haben wir ja letztes Mal ausführlich besprochen. Und auf der anderen Seite ist dann die sogenannte Biopolitik, die sich vor allem darum dreht, dass die Bevölkerung reguliert wird.
Wir gehen da gleich nochmal genauer auf die Regulierung der Bevölkerung ein, die du gerade angesprochen hast. Aber vielleicht nochmal eine Nachfrage. Du hast ja jetzt von Biopolitik gesprochen, aber vorhin ging es noch um Biomacht. Was ist denn jetzt genau was?
Naja, da sagt irgendwie jeder oder jede was anderes. Für ein paar Menschen, wie zum Beispiel Thomas Lemke, ist es irgendwie das Gleiche, Biomacht und Biopolitik. Wir würden das eher so verstehen, dass die Biopolitik eine Technologie neben der Disziplinarmacht ist. Und die Biomacht ist dann die Verbindung aus Biopolitik und Disziplinarmacht. Aber falls ihr da andere Stimmen zu habt, schickt uns das mal gerne rüber.
Ja, die wissenschaftliche Debatte ist aufgeheizt, aber naja. Na gut, also nehmen wir jetzt einfach mal Disziplinarmacht und Biopolitik als zwei Elemente von der Biomacht. Versuchen wir vielleicht jetzt mal die Verwirrung dazu ein bisschen aufzulösen. Also Foucault sagt, dass es jetzt die Biopolitik gibt und diese Biopolitik zielt darauf ab, die Bevölkerung zu regulieren. Aber was soll das denn überhaupt bedeuten?
Was soll das denn überhaupt bedeuten? Wäre auf jeden Fall ein guter Titel für einen Sammelband zu Foucault. Aber mal im Ernst, die Disziplin ist ja im 17. Jahrhundert zentral geworden. Und da ging es eben darum, dass man Menschen als so eine Art Maschine verstanden hat, die man so optimieren und dressieren muss, dass sie gut in Wissenschaft und Politik funktioniert. Die Biopolitik kommt dann in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert dazu und verbindet sich mit der Disziplin. Und da geht's jetzt dann also um die Gesellschaft.
Also praktisch unser Zusammenleben oder was heißt Gesellschaft hier?
Das darf man nicht kulturell oder so verstehen. Im Begriff Biopolitik steckt ja auch schon, dass es eher um die Gesellschaft als eine Art biologische Maße geht. Also praktisch um das nackte Leben der Gesellschaft. Da passt der Begriff der Bevölkerung auch nochmal besser. Die Bevölkerung wird jetzt als ein Ding spannend, das man genauer in den Blick nimmt.
Ja, wenn wir sagen, dass die Bevölkerung ein eigenes Ding ist, dann klingt das für euch wahrscheinlich erstmal ein bisschen abstrakt. Aber es ist eigentlich genau zu der Zeit, dass so Sachen wie eine Geburtenrate, eine Sterblichkeitsrate, die Lebenserwartung und so weiter irgendwie an Bedeutung gewinnen. Und das sind praktisch Sachen, die eine Bevölkerung als ein eigenständiges Ding mit ja eigenen Entwicklungsdynamiken ausmachen. Wenn zum Beispiel hier in Deutschland mehr als 80 Millionen Menschen zusammenleben, dann kann man eben ausrechnen, wie viele Menschen zum Beispiel pro Jahr sterben, wie lange die Menschen durchschnittlich leben und so weiter.
Genau, und auf diese Phänomene, die aus der Bevölkerung als Masse von biologisch verstandenen Menschen entstehen, darauf schaut jetzt die Biopolitik. Die stellt eine Form dar, um die Welt um uns zu denken und mit ihr umzugehen. Und besonders wichtig ist für die dann eben, wo diese Zahlen genau liegen, wie sie sich verändern, mit welchen Wahrscheinlichkeiten bestimmte Sachen passieren und so weiter. Und der Grundgedanke von dem Ganzen ist eigentlich, dass durch das Zusammenleben von so einer Bevölkerung Gefahren für die Bevölkerung entstehen. Und da will man eben was gegen machen.
Also könnte man praktisch sagen, dass es darum geht, die Bevölkerung zu kontrollieren und zu regulieren.
Ganz genau. Und wer macht es dann natürlich?
Ja, der Staat.
Richtig.
Okay, also um das nochmal zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite die Disziplin, die den Körper von den einzelnen Menschen dressiert und die wir vor allem in so Institutionen wie dem Gefängnis finden. Und auf der anderen Seite steht jetzt diese Regulierung der Bevölkerung, also die Biopolitik. Und dieser Biopolitik geht es jetzt eben um die biologischen Prozesse der Bevölkerung.
Genau, und das spielt sich eben nicht in den einzelnen Institutionen ab, sondern hier ist der Staat ganz zentral.
Na gut, wir haben wenig Zeit, viel vor uns, gehen wir mal zum zweiten Begriff und hoffen, dass wir euch damit das Denken vom späten Foucault nochmal ein bisschen näher bringen können. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Foucault führt zu der Zeit auch noch den Begriff der Gouvernementalität ein. Natürlich sprechen wir gleich auch noch darüber, was das jetzt genau heißen soll, aber am besten fangen wir mal einen Schritt vorher an. Und zwar bei der Veränderung im Denken von Foucault, die dahinter steht. Lea, da hast du doch bestimmt was Schönes zu sagen.
Ja, in seinen frühen Jahren war Foucault ja sehr stark von Nietzsche beeinflusst.
Also eigentlich später auch noch. In seinem letzten Interview hat er nämlich gesagt, ich bin einfach ein Nietzscheaner.
Ja, absolut. Aber zumindest in der Zeit, wo er anfängt, den Gouvernementalitätsbegriff auszuarbeiten, hat er immer mehr Probleme damit, mit den Ideen, die er von Nietzsche aufgenommen hat, ja, mit diesen Ideen weiterzuarbeiten. Von Nietzsche hat er die Idee, dass Macht eben was ist, das mit Krieg, mit Kampf und mit Eroberung zusammenhängt. Für Foucault wird jetzt aber die andere Seite wichtiger. Er beschäftigt sich nämlich mit der Frage, wie eigentlich sowas wie Konsens möglich ist, also praktisch eine gemeinsame Übereinstimmung in Gesellschaften, die nicht durch Zwang hergestellt ist.
Und genau da setzt jetzt der Regierungsbegriff an. Der soll nämlich Macht nicht mehr durch was Rechtliches, also so eine rechtliche Konzeption, die Foucault schon früher kritisiert hat, verstehen, aber eben auch nicht als was Kriegerisches, was irgendwie in Nietzsche drin steckt, sondern nach diesem neuen Konzept der Regierung.
So viel mal vorneweg. Aber ich würde jetzt gerne mal von dir als Foucault-Kenner wissen, was Foucault eigentlich genau mit Gouvernementalität meint. Wir haben das Wort schon so oft gesagt, aber eigentlich nicht zu genau drüber gesprochen.
Ja, ich nehme das Foucault-Kenner jetzt mal nicht als Beleidigung, aber okay. Gegenfrage, was verstehst du denn unter dem Begriff der Regierung?
Naja, als erstes fällt mir da die Bundesregierung ein, Parlament und so weiter.
Genau, und man merkt es eigentlich schon so ein bisschen. Das sind alles eher politische Begriffe, die uns da einfallen. Und Foucault sagt jetzt, dass dieser Begriff Regierung früher eigentlich gar nicht so politisch verstanden wurde, wie wir ihn heute verstehen. Zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert gab es nämlich ganz verschiedene Bedeutungen von dem Begriff und keiner davon war wirklich politisch. Also es ging zum Beispiel darum, dass man Gegenstände in Bewegung bringt, dass man Menschen irgendwie moralisch führt. Oder auch, dass man Menschen medizinisch was verschreibt. Das sind also alles Sachen, die wir heute wahrscheinlich nicht mehr mit Regierung in Verbindung bringen.
Also ging es praktisch um die Führung von Menschen.
Genau. Foucault sagt, dass der Begriff der Regierung damals immer dann eingesetzt wurde, wenn es um die Führung von sich selbst oder um die Führung von anderen gegangen ist.
Da brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht so tief einsteigen. Ich fasse es mal kurz, was hier wichtig ist. In der Zeit zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert gibt es viele Bedeutungen vom Regierungsbegriff und politisch ist davon noch keiner. Die Frage, die Foucault sich dann stellt, ist, warum es denn danach passiert, dass der Regierungsbegriff politisch wird und die anderen Bedeutungen verliert.
Ja, und zu dem Begriff gibt's eigentlich zwei dicke Vorlesungsbücher, die man sich einmal angucken müsste, um das komplett zu verstehen. Und wir beschränken uns jetzt hier in unserer kurzen Beschreibung eher auf die Zeit ab dem 15. Jahrhundert. Foucault hat davor nochmal Sachen was er nennt Pastoralmacht gesagt, aber das lassen wir hier mal weg. Falls euch das aber interessiert, könnt ihr euch am besten mal die Foucault-Reihe auf unserer Insta-Seite anschauen.
Ja, der Link zu unserem Insta-Profil ist wahrscheinlich auch in unseren Shownotes, oder?
Genau, das findet ihr alle in den Shownotes.
Super, was passiert denn dann genau in dieser Zeit?
Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet. Foucault sagt, dass sich dieses Verständnis vom Regieren damals eben stark gewandelt hat. Und für ihn stecken eigentlich zwei Sachen dahinter. Also als erstes ist das erstmal eine Zeit, die davon geprägt ist, dass sich alte Strukturen in Westeuropa, die ja vorher noch irgendwie feudal und von Ständen geprägt waren, auflösen. Und dann verdichten sich eher irgendwie die staatliche Kontrolle und das Ganze wird stärker zentralisiert.
Also kurz gesagt, die modernen Staaten entstehen.
Ja, das bringt es nochmal ein bisschen besser auf den Punkt. Und als zweites, sagt Foucault, gab es dann eben auch Reformation und Gegenreformation. Also wer es nicht kennt, das ist ja der Konflikt gewesen zwischen katholischen und protestantischen ChristInnen. Und das, sagt Foucault, wirft dann immer wieder so eine wichtige Frage auf. Nämlich die Frage, wie Menschen zu ihrem Heil im Jenseits geführt werden können. Also praktisch, wie man dafür sorgt, dass die Menschen rein ins Paradies kommen. Und Foucault sagt da halt, dass sich dadurch die Frage gestellt hat, wie man jetzt eigentlich Menschenmassen führen sollte. Und zwar nicht einfach nur in der Kirche oder beim Staat, sondern in ja, ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen.
Okay, und warum ist das jetzt wichtig für den Regierungsbegriff?
Naja, Foucault sagt, dass hier eigentlich eine wichtige Veränderung dahinter steckt. Also vorher war es irgendwie eigentlich selbstverständlich, wie man Menschenmassen geführt hat, einfach weil die Vorstellung von Gott da hinten dran stand und das hat dann bestimmt, wie man eben Gesellschaften führt. Aber hier, sagt Foucault, wird es dann so, dass zum ersten Mal nicht mehr selbstverständlich ist, wie man Gesellschaften führt. Also die Art, wie man genau regiert, muss eigentlich künstlich hergestellt werden. Und deswegen gibt es dann auch ganz viele Schriften und Diskussionen zu der Zeit zu genau diesem Thema.
Foucault meint also, dass jetzt erst richtig ausgehandelt wird, nach welcher Logik regiert werden soll?
Genau, und wahrscheinlich hilft es, wenn ich jetzt endlich mal das Wort Gouvernementalität ein bisschen mehr vielleicht schulmäßig übersetze. Also schauen wir uns das mal an. Das Wort besteht ja im ersten Teil aus Gouverneur, was übersetzt regieren bedeutet. Und da hängt Foucault dann noch das Wort Mentalität oder Mentalité an. Und das heißt übersetzt Denkweise. Also wir haben Regieren und Denkweise. Und wenn man die beiden Begriffe irgendwie im Zusammenhang denkt, könnte man wahrscheinlich sagen, dass es um die Denkweise vom Regieren geht oder um die Denkweise, die hinter diesem Regieren steckt. Also man könnte sagen, die Logik oder das Wissen, das irgendwie dahinter steckt.
Und da stoßen wir dann eigentlich wieder auf ein Thema vom letzten Mal, oder? Also dass es Foucault um das Wissen geht, das unserem Denken und Handeln zugrunde liegt.
Genau, das macht eigentlich den Gouvernementalitätsbegriff bei Foucault aus. Foucault meint, dass wir das Wissen oder die Logik oder die Rationalität verstehen müssen, die dem Regieren zugrunde liegt. Also er sagt praktisch, dass bestimmte Regierungshandlungen nicht einfach im Vakuum passieren, also dass auf eine bestimmte Art regiert wird. Und ja, eigentlich ist ihm auch gar nicht mal so wichtig, wie da genau regiert wird. Was für Foucault wirklich interessant ist, ist die Frage, was da eigentlich für Programme hinterstecken, hinter dieser Regierung und diesem Regierungshandeln.
Du hast ja gerade schon den Begriff der Rationalität genannt. Kannst du es noch mal ein bisschen ausführen? Also was ist das genau, was Foucault in den Blick nehmen will?
Genau, also im Zentrum von Foucaults Gouvernementalitätsbegriff steckt die sogenannte politische Rationalität. Also praktisch, ja, man könnte es vielleicht übersetzen als politische Logik.
Also geht es Foucault nicht so sehr um die Frage, wie genau regiert wird?
Nee, der Regierungsbegriff hängt bei ihm wieder eher mit dem zusammen, was eben im Diskursbegriff schon drin gesteckt hat. Also es geht da eher um die Art, wie wir denken, wie wir sprechen und was da in Schriften geschrieben wird. Also es geht praktisch um die Logik, die sich da drin äußert und die Probleme, die sich stellen und die Lösungen, die naheliegend sind und so weiter. Also zum Beispiel, ja, wenn wir mal unser neoliberales System nehmen und da geht's dann darum, dass das Gesundheitssystem an Grenzen stößt, dann wird eben die neoliberale Logik, die vorherrschend ist, dazu führen, dass eine Lösung vielleicht eher in stärkerer Privatisierung gesehen wird von den Krankenhäusern als zum Beispiel in der Verstaatlichung oder so. Und die neoliberale Gouvernementalität wird dann eben auch eher neoliberale Argumentationsmuster zulassen, anstatt zum Beispiel sozialistische oder sonst was.
Ja, Gouvernementalität ist also so ein bisschen wie der Diskursbegriff von letzten Mal und beschreibt eine Art Gerüst, das dazu führt, dass uns bestimmte politische Entscheidungen als logischer oder absurder erscheinen. Kann man das so sagen?
Ja, ungefähr so können wir uns das wieder vorstellen. Also Foucault meint praktisch, dass man sich die Diskurse von ÖkonomInnen, von PhilosophInnen, von PolizeitheoretikerInnen und so weiter anschauen muss und da eben schauen sollte, was steckt da eigentlich für Programme drin? Also was für Probleme werden für die Zeit aufgeworfen und welche Lösungen werden angeboten und so weiter?
Ich versuche das mal ein bisschen konkreter zu machen. In den letzten 10 Jahren ist ja der Begriff der in Anführungszeichen Flüchtlingswelle populär geworden. Foucault würde hier wahrscheinlich sagen, dass eine bestimmte Logik bereitgestellt wird, mit der die Bewegung von Menschen eingeordnet wird und die dann zu bestimmten politischen Konsequenzen führen kann, wie zum Beispiel einer härteren Festung Europa.
Genau, das wäre so ein Beispiel. Wobei Foucault dann wieder sagen würde, dass die Programme, die da irgendwie hinterstecken, auch nicht mal tatsächlich dann Realität werden müssen. Also nehmen wir als ein zweites Beispiel vielleicht Thilo Sarrazin, der ja vor ein paar Jahren das infamose Buch Deutschland schafft sich ab veröffentlicht hat. Das könnte man vielleicht als ein Programm ansehen und das wird dann wahrscheinlich nicht komplett in die Realität umgesetzt, wie es da steht, aber es setzt irgendwie eine Art Ton für die Debatte und zeigt uns, was die politische Rationalität in dieser Zeit für interessant hält und welche Lösungsstrategien dann aus dieser Logik heraus als naheliegend erscheinen und eben auch gegeben werden.
Ich komme jetzt noch mit einem letzten Begriff zu dem Thema. Foucault sagt nämlich, dass es zu den politischen Rationalitäten auch noch bestimmte Technologien gibt. Mit dem Begriff der politischen Technologien meint er so Sachen wie Gesetze, Institutionen oder Verfahren, die ermöglichen, dass man die Subjekte auch tatsächlich nach der politischen Rationalität regieren kann. Ein Beispiel wären vielleicht Abschiebezentren oder die rechtlich verankerte Einschränkung der Möglichkeit zum Wählen für einen Teil der Menschen, die hier leben.
Ja, man könnte noch viel länger über Biopolitik und Gouvernementalität sprechen. Übrigens ganz kurz, ich finde es super, dass wir Gouvernementalität jedes Mal richtig ausgesprochen haben. Das ist alleine schon eine Leistung, aber wir müssen jetzt trotzdem einiges weglassen. Eine ganz gute Zusammenfassung von Foucaults Analyse von Liberalismus und Neoliberalismus findet ihr in dem Buch Eine Kritik der politischen Vernunft von Thomas Lemke. Wir haben das auch schon mal auf unserer Insta-Seite besprochen und zwar in dem Post ab dem 21.08.2020, also schon eine Weile her, jetzt bald 2,5 Jahre. Falls euch aber der Gouvernementalitätsbegriff und die konkrete Analyse daraus noch interessiert, dann schaut da gerne mal rein. Aber weil wir Foucault auch unbedingt nochmal kritisieren möchten, machen wir hier mal einen Cut zu dem Thema und gehen zur Kritik.
Ja, wir haben eine lange Liste an Kritikpunkten an Foucault in unserem Pad und versuchen das ein bisschen für euch zusammenzubringen. Wir teilen das ein bisschen in Einzelpunkte auf und versuchen immer explizit zu sagen, wenn wir einen neuen Punkt anfangen. Hoffentlich könnt ihr dadurch dann den Überblick besser behalten. Ansonsten haben wir die Kritikpunkte in ähnlicher Form auch schon auf unserer Insta-Seite veröffentlicht, also schaut da gerne rein.
Eine erste Kritik an Foucault und anderen PoststrukturalistInnen ist, dass die eigentlich ihr Theoriegebäude gegen jede Art von sinnvoller Kritik schon von vornherein versperren. Und zwar schon allein, weil ihr Denken sich gegen so Ideale der Aufklärung wie die Vernunft wendet. Und bei Foucault ist das ja nochmal besonders schwierig. Warum ist das denn so?
Genau, wir haben versucht, das in beiden Folgen zu Foucault ein bisschen anzudeuten, Aber eigentlich haben wir es bei Foucault mit einem theoretischen Gebäude zu tun, das sich ständig in Bewegung findet und das trotz aller Kontinuität aus lauter Brüchen besteht, vom Diskursbegriff zum Macht- und Dispositivbegriff bis zur späten Phase, in der Foucault sich von Nietzsche dann entfernt und seine Begriffe nochmal ziemlich verändert. Eigentlich ist die Theorie von Foucault eher so ein Steinbruch aus verschiedenen Ansätzen, die lose miteinander zusammenhängen.
Und das war übrigens auch ein Bild, das Foucault selber für seine eigene Theorie benutzt hat. Er hat nämlich mal gesagt, dass man sein Werk eher wie so eine Art Werkzeugkasten benutzen kann, aus dem man sich dann eben nimmt, was einem gerade passt. Und zu dem Thema habe ich nochmal ein anderes spannendes Zitat von Foucault. Und zwar hat er nach Überwachen und Strafen sich so ein bisschen selbst kritisiert und hat über seine Theorie Folgendes gesagt. Also jetzt Zitat von Foucault. Es handelte sich um Forschungen, die einander sehr verwandt waren, ohne indessen ein kohärentes Ensemble zu bilden oder eine Kontinuität aufzuweisen. Es waren pragmatische Forschungen, von denen letztlich keine vollendet wurde, ja nicht einmal Folgen hatte, zugleich zerstreute und sich ständig wiederholende Forschungsarbeiten, die in die gleichen Konzepte, die gleichen Themen, die gleichen Begriffe und so weiter zurückfielen. All das schleppt sich hin, geht nicht vorwärts, wiederholt sich und bildet kein zusammenhängendes Ganzes. Im Grunde sagt es beständig das Gleiche, doch sagt es vielleicht auch gar nichts aus. In zwei Worten, es ist nicht schlüssig. Und wenn ihr euch fragt, hä, es ist nicht schlüssig, sind doch vier Worte, ja, war halt auf Französisch. Aber Ende vom Zitat. Also so eine Art von Theorie bringt dann eigentlich ein ziemlich großes Problem, weil jede Kritik sich immer nur gegen einzelne Aspekte von Foucaults Theorie wenden kann. Und gleichzeitig gibt es eben keine ausgearbeitete Theorie, bei der man jetzt sagen könnte, ah ja, das ist jetzt wirklich das Denken von Foucault und gegen das muss man argumentieren, um irgendwie voranzukommen oder produktiv das weiterzuentwickeln.
Und das bringt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt, nämlich, dass Foucault zwar behauptet, keine richtige politische Position zu haben, beziehungsweise davon belustigt ist, dass er sich nirgendwo einordnen lässt, aber eine wirkliche Positionslosigkeit gibt's ja gar nicht, also kann es gar nicht geben.
Ja, für Menschen, die sich schon mal irgendwie mit marxistischen Begriffen wie der Ideologie auseinandergesetzt haben, die wissen vielleicht, in welche Richtung das geht. Aber wenn ihr mal hört, dass Menschen behaupten, dass sie keine politische Ideologie oder keine Position haben, dann wollen sie sich eigentlich nur der Gefahr entziehen, dass man sie wirklich kritisieren kann. Das haben wir ja vorhin eben schon angesprochen. Um Foucault zu kritisieren, müsste man ihm beim Wort nehmen können, aber durch die Art, wie er sein Werk aufbaut und durch sein Selbstverständnis oder durch seine Art, sein Forschen eigentlich aufzubauen, kann man das nicht machen. Man kann ihn nicht beim Wort nehmen, weil er immer irgendwie zwischen den Fingern entgleitet.
Ja, wir würden sagen, dass Foucault eigentlich eine dogmatische Antitheorie aufgebaut hat. Also eine Theorie, die sich gegen andere Theorien richtet, die jeweils auf einer Seite der Debatte stehen und die sagt, dass die Wahrheit eigentlich außerhalb von so binärem Denken liegt. Eigentlich wendet sich Foucault sogar generell gegen sinnvolle, zusammenhängende Theorien.
Genau, auf Instagram haben wir dafür auch den Vergleich zu Guerillatruppen herangezogen. Also wenn ihr euch mal so Guerillatruppen vorstellt, die haben ja auch keine feste Position oder keine Festung, wo man sie wirklich angreifen könnte, sondern die greifen irgendwie von allen möglichen Seiten an und sind überall und nirgends. Und genauso verbringt Foucault eigentlich extrem viel Zeit damit, andere Theorien zu kritisieren, so eine juridische Machtkonzeption, eine kriegerische Machtkonzeption später auch. Aber er arbeitet eigentlich währenddessen keine wirklich stabile Theorie für sich selber auf.
Aber damit fehlt in Foucaults Denken eigentlich ein wichtiger Schritt, weil besonders seine Versuche, eine alternative Theorie zu entwickeln, unausgearbeitet und diffus bleiben.
Ein dritter Kritikpunkt wäre, dass Foucaults Theorie eigentlich sehr idealistisch aufgebaut ist. Also falls ihr Schwierigkeiten mit dem Idealismusbegriff habt, dann hört mal in unsere Folge zum dialektischen Materialismus rein.
Walter Rodney macht dann einen schönen Vergleich zu idealistischen Ansätzen. Und zwar sagt er, dass sie dem ersten Satz aus der Bibel ähneln. Da heißt es nämlich, Im Anfang war das Wort, ist bestimmt den einen oder anderen ein Begriff. Und genauso ist es auch bei Foucaults Diskursbegriff. Die Sprache ist hier wirklich ein Ding, das Realität schafft und es ganz, ganz zentral wird in seiner Gesellschaftstheorie.
Ja, jetzt kommt ihr vielleicht an und sagt, hey, aber Foucault hat doch den Diskursbegriff später eingeschränkt, habt ihr auch selber gesagt, und Macht und Dispositiv wird dann immer relevanter. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann bleiben eigentlich auch die Konzepte ziemlich idealistisch, weil Foucault nicht wirklich erklärt, woher jetzt eigentlich die Ideen und die Wünsche der Menschen genau kommen. Also Foucault vertritt in den Begriffen ja die Position, dass die Gesellschaften durch eine Art inneren Krieg ausgezeichnet werden. Aber eigentlich kann er nicht wirklich erklären, warum die Menschen jetzt überhaupt für bestimmte Dinge kämpfen.
Und dem kann man den Marxismus ganz gut gegenüberstellen. Der Marxismus geht ja ganz konkret von den Lebensumständen, den materiellen Bedingungen aus, die das Denken und die Handlungen der Menschen prägen. Also Ideen sind hier nicht einfach da, sondern die entstehen aus der ganz konkreten Wirklichkeit.
Ja, und der Bezug zum Marxismus passt jetzt auch ganz gut zu unserem vierten Kritikpunkt. Marx hat ja in der berühmten 11. Feuerbach-These geschrieben, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Warum trifft das auf Foucault?
Naja, Foucault macht eigentlich ganz genau das. Er interpretiert die Welt um uns und will sie so kritisieren. Aber das haben schon unzählige vor ihm gemacht. Zu kritisieren ist eigentlich nicht die wichtige Leistung, sondern es geht darum, eben eine Theorie zu schaffen, die die Welt verändern kann und dann die Welt auch zu verändern. Die wirkliche Leistung ist also, eine Theorie zu entwickeln, die uns eine bessere Zukunft zeigen und ermöglichen kann. Und zwar eine Zukunft, die nicht nur Utopie, sondern eine reale Möglichkeit ist.
Genau, und Foucault kann uns eigentlich nicht mal die Utopie bieten. Bei ihm ist Macht, das hatten wir ja schon angesprochen, nämlich was ziemlich Absolutes und Umfassendes. Und selbst der Widerstand steht für Foucault die meiste Zeit seines Lebens eben nicht außerhalb der Macht. Wenn Foucault also versucht, die Macht zu kritisieren, dann macht er sie gleichzeitig absolut. Und wenn eine neue Welt, die wir irgendwie erkämpfen, nur ein anderes Machtspiel ist, warum sollen wir denn überhaupt kämpfen? Und wie kann man kämpfen, wenn wir die ganze Zeit nur an diesem Spiel teilnehmen? Und diese Theorie, das blockiert eigentlich jede politische Aktion.
Ich glaube, der letzte Punkt ist nochmal wichtig. Am Anfang der ersten Folge haben wir ja gesagt, dass wir Foucault nicht akademisch aufnehmen wollen. Für uns sind TheoretikerInnen dann gut, wenn sie uns als Werkzeug für eine bessere Welt dienen. Wenn ihr also Foucault in euren Hausarbeiten an der Uni nutzen wollt, dann go for it. Aber das ist jetzt für uns in diesem Podcast nicht die spannende Frage.
Ja, gehen wir direkt zur nächsten Kritik. Und zwar der fünfte Kritikpunkt von uns wäre, dass sich in Foucaults Theorien auch seine Prioritäten ganz gut zeigen und die Konsequenzen, die sein theoretisches Denken dann auch hat. Also da wäre vielleicht als erstes sein Umgang mit Rassismus und Kolonialismus.
Ja, das ist schon sehr bezeichnend. Ganz offensichtlich ist natürlich, dass seine Theorie extrem eurozentrisch ist. Aber das zeigt sich auch in den Sachen, die er angeschaut hat. Wir haben ja vorhin gesagt, dass bei der Biopolitik das nackte biologische Leben der Bevölkerung in den Blick vom Staat kommt. Das macht Foucault einerseits am Faschismus deutlich und andererseits am Sozialismus. Also er sagt praktisch, dass der Faschismus und der Sozialismus einer gleichen Logik gefolgt sind, weil sie beide krasse biopolitische Projekte waren. Gleichzeitig lässt er aber den Rassismus in den USA oder auch den Kolonialismus komplett unbeachtet, obwohl das sehr, sehr viel deutlichere Beispiele von Biopolitik gewesen wären jetzt als der Sozialismus.
Ja, das ist schon ein bisschen schräg. Und schräg ist dann auch sein Rassismusbegriff, den haben wir hier gar nicht richtig besprechen können. Aber Foucault geht praktisch von einem Rassismusbegriff aus, bei dem die Bevölkerung vor einer schwachen Rasse geschützt werden soll. Aber damit ist dann nicht nur die Race gemeint, wie man sie heute kennt, sondern einfach generell Menschen, die angeblich eine Gefahr für die Gesellschaft sind. Und auch bei dem Begriff zieht er dann lieber den Sozialismus ran, um ein Beispiel dafür zu geben, anstatt zum Beispiel das südafrikanische Apartheidsystem, das ein sehr viel besseres und klareres Beispiel gewesen wäre für so einen staatlich organisierten Rassismus.
Noch ein letztes Beispiel dafür, dass Foucault die Kämpfe von rassistisch unterdrückten Menschen außer Acht lässt. In der letzten Folge hatten wir schon darüber gesprochen, dass Foucault davon ausgeht, dass das Strafen mit der Disziplinarmacht weniger zum Spektakel wird, also über die Geschichte hinweg. Aber noch danach sind in den USA Massen an Menschen zu Lynchmorden an schwarzen Menschen gepilgert. Also wenn das kein Spektakel sein soll.
Ja, und auch in anderen Bereichen zeigt sich ganz gut, dass Foucaults Theorie teilweise echt schräg hängt. Zum Beispiel hat er auch an einer Petition mit unterzeichnet, die unter anderem das Mindesteinwilligungsalter für Sex herabsetzen wollte.
Kleine Randbemerkung dazu, in der Petition ging es zentral darum, dass das sogenannte Age of Consent für homosexuelle Menschen an das von heterosexuellen Menschen angeglichen werden sollte. Gleichzeitig wurde in der Petition aber eben auch die Aufhebung des Paragraphen gefordert, der Sex mit Kindern verbieten sollte.
Wir haben auch noch ein anderes Zitat rausgeholt, was ganz gut verdeutlicht, welche Konsequenzen es eigentlich für ein Denken hat, wenn man sich auf Foucaults einheitlichen Machtbrei einlässt. Vorher kurze Content-Warnung wegen Vergewaltigung. Das Zitat von ihm lautet: Und wenn man Vergewaltigung bestraft, dann darf man nur die physische Gewalt bestrafen. Man muss sagen, dass es nichts mehr und nichts anderes ist als ein Angriff. Ob Faust ins Gesicht oder Penis ins Geschlecht, das macht keinen Unterschied. Ende vom Zitat.
Damit kommen wir dann auch zum sechsten Kritikpunkt, wobei das kein wirklicher Kritikpunkt ist, sondern ein Einstieg in die Frage, welche kritische Position Foucaults Theorie aktuell einnimmt.
Ja, Foucault und seine AnhängerInnen geben sich ja ganz gern so eine Aura des Kritischen oder des Außenstehenden oder auch des Rebellischen. Wenn man sich aber mal anschaut, an welchem Ort die Theorien eigentlich stehen, dann ist das ganz schön weit weg von der Realität. Besonders das Denken von Foucault steht eigentlich seit Jahrzehnten mitten im Zentrum des akademischen Lebens. Also wenn ihr mal an die Uni geht und da Soziologie, Politikwissenschaft oder irgendwas ähnliches studiert, da werdet ihr an Foucault kaum vorbeikommen. Und das ist eben genau der Punkt. Gerade weil Foucaults Kritik ziemlich zahnlos ist, findet sie ihren Platz echt gut in den Unis und versammelt dann da ein paar Studis um sich, die gerne kritisch denken.
Ja, damit können wir mal näher zum Verhältnis von Foucault und Marxismus gehen. Wenn ihr euch mal ein bisschen mit dem Marxismus auseinandergesetzt habt und dann Foucaults Kritik am Marxismus lest, dann ist das eigentlich echt traurig. Foucault bleibt total unklar, wen er genau kritisieren will, wenn er von dem Marxismus spricht. Und das hat auch einen guten Grund, weil er eigentlich einen Bereich vom Marxismus kritisiert, der selbst in marxistischen Kreisen ausführlich kritisiert wurde. Also da geht es dann vor allem um marxistische Ansätze, die das Ökonomische absolut setzen und die alles aus dem Ökonomischen 1:1 ableiten. Eine wirkliche Kritik des Marxismus hat Foucault also eigentlich nicht zu bieten. Teilweise ist seine Marxismusrezeption auch einfach falsch.
Was nebenbei bemerkt eigentlich auch echt schade ist, weil Foucault hätte aus der Tradition vom Marxismus extrem viel lernen können und viele von den theoretischen Fehlern, die er selbst später korrigiert hat, hätte er eigentlich vermeiden können. Als Beispiele könnte man sich zum Beispiel angucken, wie Foucault später soziale Konflikte oder wie er soziale Konflikte gedacht hat, sich immer mehr annähert an das Konzept von Marxens Klassenanalyse oder auch, dass Foucault immer näher an Gramsci zum Beispiel gerückt ist, von dem wir ja vor ein paar Folgen schon mal gesprochen haben.
Generell finden wir, dass die marxistische Theorie eine viel stärkere Theorie für gesellschaftliche Veränderung ist. Der Marxismus bietet einfach eine Theorietradition, mit der wir die Welt um uns systematisch verstehen können, die transparent und eben auch kritisierbar ist.
Ja, und kritisierbar heißt eben auch weiterentwickelbar.
Genau, und die dafür genutzt werden kann, um das Leben von Menschen tatsächlich zu verbessern.
Ja, und bevor ihr uns jetzt vorwerft, dass wir den Marxismus idealisieren, natürlich wissen wir, dass auch der Marxismus Probleme und offene Fragen hatte und hat. Aber erfahrungsgemäß ist die Selbstkritik, die MarxistInnen an sich selber üben, um Welten besser als die Kritik, die postmoderne Menschen zum Beispiel geben. Also lest euch einfach mal Gramsci, Althusser oder Friedrich durch und ihr werdet merken, dass so ein dialektisch-materialistischer Anspruch und so ein Bezug auf die Lebensrealität, die der Marxismus hat, so viel stärker ist als so eine postmoderne Kritik von außen.
Jetzt gibt's aber ja auch einige Menschen, die sagen, dass man Foucault und Marx einfach zusammenbringen sollte, also praktisch so das Beste von beiden Welten. Wäre das auch eine Möglichkeit?
Ja, das liegt ja erstmal nah. Also vor allem, wenn ihr euch Überwachen und Strafen mal angeguckt habt, da spricht Foucault ja auch von so einer Zurichtung von ArbeiterInnen. Aber ich glaube, da muss man aufpassen, weil nur weil es eben um eine gleiche geschichtliche Phase geht, heißt das noch nicht, dass man das einfach verbinden kann. Es kommt eben darauf an, aus welchen theoretischen Perspektiven diese Zeit betrachtet wird. Und die ist bei beiden einfach unterschiedlich. Foucault nimmt ja eine stark anti-aufklärerische Perspektive ein, lehnt so eine Vorstellung von Fortschritt ab und so weiter. Und er hat einfach Annahmen über die Realität, über die Frage, wie und ob man Realität erkennen kann, wie Realität ist, Annahmen über die Gesellschaft, wie Menschen funktionieren und so weiter. Und diese Annahmen, die stehen alle im Widerspruch zu einem dialektischen und historischen Materialismus, wie er im Marxismus vorkommt.
Also auch wenn beide sagen, dass da was passiert ist, während des Beginns der kapitalistischen Produktionsweise, was Arbeitskräfte vorgebracht hat, dann reicht das quasi nicht, um sie zusammenzubringen.
Genau, es gibt da natürlich einen gemeinsamen Nenner, das wird wahrscheinlich niemand leugnen, aber der liegt einfach darin, dass beide sich mit der Realität und mit der Geschichte auseinandersetzen.
Und ein Punkt würde ich noch dazu bringen, Foucault hat dem Marxismus häufig vorgeworfen, einfach eine Schablone auf die Realität anzuwenden. Aber eigentlich ist es Foucault, der ziemlich im Abstrakten bleibt und sich ziemlich von der Realität entfernt.
Sören Mau hat da in seinem sehr guten Buch Stummer Zwang auch was Schönes zugeschrieben. Da sagt er nämlich, dass es ja richtig ist, dass, was Foucault sagt, dass die Tage von den Arbeitenden in der Fabrik streng durchgeplant wurden. Aber wenn man wie Foucault eben den Klassenverhältnissen nicht wirklich Platz einräumt, dann kann man gar nicht erklären, warum die Arbeitenden überhaupt in der Fabrik auftauchen. Weil da geht es dann nämlich darum, dass da reale Klassenverhältnisse und eine Basis, eine materielle Basis dahinter steckt und so eine Tatsache, dass Menschen einfach essen müssen, dass sie ein Dach über dem Kopf brauchen und so weiter und dass sie dafür eben zu einer Fabrik gehen müssen. Und damit kommen wir jetzt zum siebten Kritikpunkt. Foucault erscheint ja häufig als ein Kritiker von unserer heutigen kapitalistischen Gesellschaft. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal durchgekommen, durch seine Machtvorstellung untergräbt er eigentlich jede sinnvolle und praktische Kritik von unserer Gesellschaft. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Idee, dass alles Macht ist und so weiter, dass das eigentlich den Weg für eine Veränderung von unserer Gesellschaft versperrt. Und der Marxist Georg Lukács hat das indirekte Apologetik genannt.
Ja, ich lese dazu mal ein schönes Zitat von Lukács vor. Während die direkte Apologetik bemüht ist, den Kapitalismus als die beste aller Ordnungen darzustellen, als ragenden, endgültigen Gipfelpunkt der Menschheitsentwicklung, arbeitet die indirekte, die schlechten Seiten des Kapitalismus, dessen Scheußlichkeiten grob heraus, erklärt sie aber zu Eigenschaften nicht des Kapitalismus, sondern des menschlichen Daseins schlechthin, der Existenz überhaupt. Daraus folgt dann zwangsläufig, dass ein Kampf gegen diese Scheußlichkeiten von vornherein nicht nur als aussichtslos erscheint, sondern als etwas Sinnloses, nämlich eine Selbstaufhebung des menschlichen Wesens bedeutet.
Wo wir gerade schöne Zitate raushauen, ich habe auch noch ein Zitat vom Marxisten Sepp Mann mitgebracht. Der schreibt nämlich Folgendes. Die dekonstruktivistische Flexibilität ermöglicht, Nein zu sagen und sich dennoch bejahend zu verhalten. Sie erlaubt, alles in Anspruch zu nehmen und es dennoch zu verwerfen. Sie ermöglicht herrschaftskritische Positionierung und dennoch das Vorgehen als kritisch zu etikettieren.
Und damit sind wir bei unserem letzten Punkt angekommen. So wie es aussieht, ist die Kritik von Foucault nämlich nicht besonders wirksam gegen das aktuelle System. Aber das bedeutet nicht, dass Foucaults Theorie keine Auswirkungen gehabt hat. Er kann uns zwar keine wirkliche Waffe geben im Kampf gegen die bestehende Gesellschaft, die Ausbeutung der Arbeitskraft, das imperialistische System, das die Welt mit Kriegen überzieht, gegen Rassismus und Sklaverei, gegen die Unterwerfung von Menschen unter kapitalistische Verhältnisse, gegen die dem Kapitalismus innewohnenden Tendenzen von Krisen und einem ungleichen Weltsystem. Aber er hat eine starke Gelegenheit gebracht, um den Marxismus und andere radikale Ansätze in den Hintergrund zu drängen.
Ja, und letztendlich führt das dann eher dazu, dass unsere Gesellschaft in der jetzigen Form erhalten bleibt und dass sie nicht verändert wird.
Damit sind wir auch am Ende unserer zweiten Folge über Foucault. Wir haben heute ein bisschen über Biopolitik und Gouvernementalität gesprochen. Jetzt am Ende haben wir versucht, ein paar kritische Punkte zu Foucault auf den Tisch zu bringen. Ich finde, die Folge hat uns mal wieder sehr gut gezeigt, dass man eine Stunde über ein Thema reden kann und trotzdem noch nicht genug gesagt hat. Falls ihr also noch Fragen habt, schreibt uns gern an die Mailadresse, die ihr in der Podcast-Beschreibung findet.
Dann weise ich euch auch nochmal darauf hin, dass wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Wir haben einen Ko-fi-Link in der Podcast-Beschreibung auch und freuen uns, wenn ihr uns da einen symbolischen Kaffee ausgeben mögt. Außerdem könnt ihr uns auch Sterne auf Spotify oder Apple Podcast geben. Und über die Rezension auf Apple Podcast freuen wir uns immer sehr.
Ansonsten schickt diesen Podcast gerne an Menschen, die unsere Arbeit interessieren könnte. Wir hören uns dann bald wieder. Auch wenn wir noch nicht ganz wissen, worüber die nächste Folge dann gehen wird.
Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird.
Wir grüßen heute Thomas Lemke und finden nach deinem Buch immer noch, Marxismus ist besser als Foucault.